Einwohner. Ein Kind von einer Pioniersfamilie in Amerika, einziger Sohn von 12 Kindern und sein Vater und Großvater waren auch schon Pastoren und er war dann selber 22 Jahre Pastor nach seinem Großvater. Und er war eben ein ganz begabter Lehrer seiner Zeit. Es war 1703 bis 1758 hat er gelebt. Und das Buch heißt, sind religiöse Gefühle zuverlässige Anzeichen für wahren Glauben? Und ich nehme es schon mal, die Pointe vorweg. Er sagt, wahre Religiosität, also so nennt er die Beziehung zu Gott, besteht zu einem großen Teil aus heiligen Empfindungen. Also er ist der Überzeugung, dass Gefühle, Empfindungen sehr wohl zum Glauben dazugehören und uns auch erst zu einem großen Teil bewegen in die Richtung Gottes. Und er sagt eben, Denken ist nie Ersatz für das Leben. Ein Bewusstsein der Gnade und der Liebe Gottes führt nicht nur zu flüchtigen Gefühlen oder kurzzeitigen emotionalen Erregungen. Heilige Empfindungen, Gefühle im Zusammenhang mit Gott. Welche Gefühle gibt es überhaupt? Ich war mal im Gespräch mit einem Psychiater und der hat mich gefragt, welche Gefühle kennst du? Und zum damaligen Zeitpunkt ist mir kein einziges eingefallen. Und er hat gesagt, man geht eigentlich in der, ich weiß nicht, ob man Psychiatrie sagen kann, Psychologie, sage ich vielleicht besser, ja, geht man von 7 Hauptgefühlen aus. Furcht, Trauer, Ärger oder Zorn, Freude, Schuldgefühle, Scham und Liebe. Und ich fange damit an, dass ich sage, Gott selbst hat Gefühle. Und natürlich, er hat sie ja auch geschaffen, er hat ja auch uns als Menschen mit Gefühlen geschaffen. Und ich möchte ein Gefühl von ihm vorlesen aus 1. Mose 6, die Verse 5 und 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Also wir sehen, dass Gott traurig war, dass die Menschen sich so entwickelt haben und dass es ihm zu Herzen gegangen ist. Ja. Und dass er dann dementsprechend auch gehandelt hat. Ein weiteres Gefühl, Gott wird zornig in 2. Könige 23, Vers 26. Und zwar ist es im Zusammenhang mit Juda und Israel, mit seinem auserwählten Volk. Und da heißt es, doch kehrte sich der Herr nicht ab von der großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Juda entbrannt war, wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. Es war ein König, der es besonders schlimm getrieben hat, der viele umgebracht hat, der die Sterne angebetet hat, der Kinder geopfert hat und so weiter und so fort. Und da heißt es, Gott wurde zornig. Freude, ich wollte auch eine neutestamentliche Stelle finden und habe in Lukas 10, Vers 21 eine Stelle von Jesus gefunden. Und Jesus, wissen wir ja aus dem Hebräerbrief, Jesus ist der Abdruck des Wesens Gottes. Deswegen können wir an Jesus auch Gott erkennen und seine Gefühle erkennen. Das heißt im Hebräerbrief, dass er sozusagen genau die Entsprechung von Gott ist, dass wir an Jesu Wesen auch Gottes Wesen erkennen können. Und da heißt es in Lukas 10, Vers 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Also da preist er Gott, dass Gott gerade Unmündige, gerade Menschen, die auf der Welt nicht so viel gelten, in besonderer Weise erwählt hat. Und ein weiteres Gefühl oder weitere Empfindung, wenn das vielleicht besser, Gefühl ist vielleicht manchmal schon etwas negativ belastetes Wort, wenn man vielleicht Empfindung als besseres Wort sieht. Eine weitere Empfindung Gottes ist die Liebe. Gott liebt, und da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also hier wird die Liebe nicht nur als Eigenschaft Gottes bezeichnet, sondern geradezu als sein Wesen selbst. Gott ist die Liebe. Also er kann gar nicht anders. Aber manche Gefühle, die wir haben, hat er nicht. Ich habe mir gedacht, Gott fürchtet sich nicht. Vor wem sollte er sich auch fürchten? Vor wem sollte er Angst haben? Er kennt ja auch die Zukunft schon. Und Gott schämt sich nicht. Gott muss sich für nichts schämen, weil er nichts Schlechtes getan hat. Gott muss sich nicht schämen. Er kennt die Scham sozusagen als Gefühl nicht. Und er hat keine Schuldgefühle. Gott macht auch nichts falsch und dementsprechend hat er auch keine Schuldgefühle. Manchmal heißt es, er bereut etwas, was er getan hat. Gott zeigt Gefühle und er hat uns ja nach seinem Ebenbild erschaffen. Und auch wir haben Gefühle schon bei der Umkehr zu Gott. Wenn uns manchmal unsere Schuld offenbart wurde von Gott oder wir uns unserer Schuld bewusst werden, haben wir auch Scham empfunden von dem, was wir getan haben. Ja, sind wir traurig geworden und das hat uns zu Gott hingezogen. Wenn wir in sein Licht kommen und erkennen, wie heilig Gott wirklich ist und wie wir leben, dann ist es sicherlich auch ein gutes Gefühl, das wir haben können, das uns zu Gott bringen kann. Überhaupt heißt es in den Sprüchen, es ist besser, in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus der Freude zu gehen. Denn im Haus der Trauer denkt man über sein Sterben nach, über den Tod und das Herz wird gebessert, heißt es mal. Aber wie geht es jetzt uns und unseren Gefühlen? Und ich habe gedacht, wir Männer, so erlebe ich sie zumindest auch in meinem Arbeitsumfeld und so kenne ich es auch von mir, wir Männer sind eher Meister im Unterdrücken und Überspielen von Gefühlen. Ja, wir wollen oft den starken Mann markieren oder nach außen hin geben und wollen, wahrscheinlich kommt es von einem falschen Männerbild, dass wir meinen, wir müssten immer stark sein oder wir müssten immer Bescheid wissen oder wir müssten alles wissen sozusagen. Wir bräuchten keinen Rat oder keinen Trost, aber das ist natürlich Quatsch. Wir sind schwache Menschen und brauchen genauso wie jeder andere Trost und brauchen Ratschlag und brauchen Hilfe. Aber manchmal fehlt diese Demut, das zu erkennen. Manchmal lässt Gott auch in unserem Leben Dinge zu, die uns demütig machen, wo wir gewaltig auf die Nase fallen, wo wir erkennen, ich brauche doch auch Gott und seine Hilfe. Manchmal ist es auch aus Menschenfurcht, dass wir denken, dass wir unsere Gefühle verheimlichen, dass wir denken, was sagen denn die anderen dazu? Das war immer so das Motto meiner Mutter. Die hat immer gesagt, ja, was sagen denn unsere Nachbarn dazu? Und so bin ich groß geworden. Ja? Und ein Loch in der Hose, das geht ja gar nicht. Ja? Wie läufst du denn rum und so weiter? Ne? Was sagen denn die anderen Leute dazu? Als wäre das das Entscheidende. Ja? So sind wir manchmal geprägt. Dass besonders wir Männer meinen, wenn ich weine, was sagen da vielleicht die anderen dazu? Oder wenn ich Furcht äußere oder wenn ich mein Liebesbedürfnis zeigen würde. Aber an diesen verdrängten Gefühlen, da ist es so, die verdrängten Gefühle kommen oft als Sucht zurück. Was ich mir nicht zugestehe oder nicht darüber reden will, das führe ich mir auf andere Weise zu. Durch Alkohol, durch Zigaretten, durch falsche Bilder, die ich mir anschaue, wo ich meine Bedürfnisse stille, auf eine falsche Weise. Die kommen zurück als Sucht. Frauen vielleicht eher durch Kochen oder durch Kleidung, durch Kaufen. Also ich denke, jeder hat da so seine Schiene, auf der er seine Bedürfnisse erfüllt, seinen Gefühlen nachgibt. Und ein Ausweg daraus ist sicherlich zunächst einmal die Gefühle wahrzunehmen und zu meinen Gefühlen zu stehen. Zunächst einmal wahrhaftig zu sein und zu sagen, ja, diese Gefühle habe ich. Ich ärgere mich jetzt oder ich habe jetzt Sehnsucht nach Liebe, nach Streicheleinheiten oder was auch immer. Dass ich mir diese Gefühle, diese Emotionen zustehe. Und dass ich lerne, mit ihnen gesund und ausgewogen und vor allem auch offen und ehrlich umzugehen. Mir ist dabei der Gideon eingefallen in Richter 6. Der hatte Furcht und der hat darüber gesprochen. Gott ist zu ihm gekommen und hat gesagt, du tapferer Held. Also ein Engel Gottes ist gekommen und hat gesagt, du tapferer Held. Gott will durch dich wirken. Und er hat gesagt, was will Gott durch mich tun? Ich bin der Jüngste und meine Sippe ist die Kleinste. Ja? Also auch da sehen wir, dass Gott gerade gerne Menschen auch beruft, die menschlich gesehen Schwächen haben und Fehler haben. Gott will sich gerade in ihnen zeigen und durch sie zeigen. Ja? Das soll uns eigentlich Mut machen. Und Gott sagt dann zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst das Heer der Midianiter schlagen. Und wenn man liest, waren das über 120.000 Kämpfer, die da waren, wenn man Richter weiterliest. Es war eine riesige Menge. Und er sollte als weiter Leute wegschicken von den Kämpfern, die er hatte, obwohl sie eh eine Minderheit gewesen wären. Und als es dann wirklich zum Kampf kam, dann waren ja nur noch 300 Leute übrig. Und dann hatte der Gideon wieder Angst und hat zu Gott gebetet und hat gesagt, du Gott, ich brauche ein Zeichen von dir, sonst schaffe ich das nicht. Ne? Ich lege jetzt mal mein Taschentuch raus. Heute nachts soll es trocken sein, auch wenn der ganze Wiese nass ist. Und es war so. Es hat dem Gideon aber noch nicht gereicht. Er hatte immer noch Angst. Verständlicherweise, finde ich. Und er hat gesagt, Entschuldigung, Herr, ich brauche noch einmal ein Zeichen. Heute Nacht lege ich mein Taschentuch raus, das soll nass sein und alles andere trocken. Und wieder war es so. Dann aber immer noch nicht genug. Er hat sich immer noch nicht getraut. Riesige Menge und er hatte 300 Leute. Ne? Also eigentlich ein Witz. Ne? Wenn du ein Heer von 120.000 Leuten hast und sollst mit 300 Leuten, sagt Gott zu dir, das gebe ich in deine Hand, du wirst sie alle klein machen. Ne? Dann denkst du, boah. Und dann sagt Gott zu ihm, wenn du immer noch Angst hast, dann geh runter mit deinem Knecht oder was das war und hör dir an, da hat jemand was geträumt und hör dir das mal an, was der sagt. Und dann hört er da, dass der eine dem anderen bei der Wache einen Traum erzählt und sagt, ich habe was rumpeln hören und so weiter und einen Stein und hat das Heerlager niedergemacht und der andere hat gesagt, das muss das Schwert Gideon sein, das uns niedermacht. Ne? Gott hat uns in seine Hand gegeben. Daraufhin hat der Gideon den Mut gehabt. Also der Gideon war ehrlich zu sich selbst und zu Gott und hat zu Gott gesagt, du, ich brauche ein Zeichen, ich schaffe das so nicht. Ich habe Angst, ne? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und Gott kommt ihm sogar noch weiter entgegen. Obwohl er ja dann nicht nochmal um ein drittes Zeichen gebeten hat, hat Gott ihm von sich aus ein drittes Zeichen dann gegeben, weil er sein Herz gekannt hat. Also Gott geht auf unsere Gefühle, auf unsere Herzen ein. Ich finde es ein gutes Beispiel, ehrlich zu sein, auch vor Gott ehrlich zu sein. Und Und wichtig halte ich es auch, dass wir erkennen, dass wir zuerst selbst für unser Leben und für die Erfüllung unserer Bedürfnisse verantwortlich sind. Wir sind verantwortlich. Und das heißt, dass wir ehrlich sind, was ich schon gesagt habe, und dass wir auch darüber reden. Nicht nur mit Gott darüber reden, sondern auch mit anderen darüber reden. Ja? Was unsere Gefühle sind, was unsere Empfindungen sind. Mit meinem Ehepartner, aber auch mit anderen Personen, denen ich vertrauen kann. Dass ich darüber wirklich mal ehrlich werde. Und ich lese dazu eine Stelle aus Epheser 5. Da geht es auch um Offenheit, sage ich mal, Epheser 5, 13 und 14. Und zwar geht es da um schlechte Werke, habt nichts gemein mit unfruchtbaren Werken der Finsternis. In Vers 13 steht dann, alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Und ich beziehe es auch auf unsere Gefühle, dass wir sie offenbar machen, dass wir sie Gott hinhalten, dass wir ehrlich werden und Gottes Licht auch in unser Leben reinkommen lassen. Ja. Und jetzt möchte ich noch über drei Empfindungen sprechen, über Zorn, über Trauer und über Liebe. Wir lesen in Johannes 11, dass Jesus auch zornig war, und zwar bei der Auferweckung des Lazarus. Wieso war der da wohl zornig? In Johannes 11, 33 und 38. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Also er war grimmig. Und dann in Vers 38. Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Ich persönlich glaube, dass er über den Unglauben der Menschen zornig geworden ist, weil er ihr hartes Herz gesehen hat. Nicht mal die Maria oder Martha, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, mit der er gesprochen hat, hat es geglaubt. Die hat ja gesagt, bloß nicht den Stein weg, der riecht doch schon. Ja? Die Verwesung hat er schon eingesetzt. Ja? Die hat es auch nicht geglaubt. Jesus war zornig, aber er war ohne Sünde. Das zeigt uns, dass allein das Gefühl des Zornes noch keine Sünde ist. Ja? Und auch wir fühlen manchmal Zorn oder Grimm. Und zu manchen Teilen ist es auch berechtigt, wenn wir irgendwelche Ungerechtigkeit sehen, die in unserer Welt geschehen, irgendwelche Verbrechen oder anderes, dann ist doch klar, dass bei uns Zorn hochkommt. Oder manchmal, wenn mich von mir aus jemand beleidigt oder sonstiges, da werde ich zornig, ja, da werde ich bitter. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Zorn um? Ja? Was hat Jesus getan, als er zornig war? Er hat eben nicht rumgeschrien und gesagt, alle weg hier, schaut, dass ihr weiterkommt, ihr seid alle ungläubig, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, haut ab. Ja? Hat er eben nicht gemacht. Sondern er hat weiterhin den Auftrag seines Vaters getan und hat den Lazarus auferweckt und hat Geduld gezeigt mit den Menschen. Aber zuerst war er zornig. Ja. Und wir haben manche Hinweise in der Bibel, wie wir mit Zorn umgehen sollen. In Römer 12, Vers 19 heißt es zum Beispiel, rächt euch nicht selbst. Wir sollen die Rache übergeben. Wenn uns wirklich Unrecht getan wurde, wir wirklich schlecht behandelt wurden, was wir auch bei verfolgten Christen sehen, dann sollen wir die Rache Gott übergeben, uns nicht selbst rächen. Denn in Jakobus 1, Vers 20 heißt es, eines Mannes Zorn vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Was wir als Menschen im Zorn tun, ist nicht das, was Gott will. Wir gehen meistens weit darüber hinaus. Wir schreien Leute an, wir behandeln Leute ungerecht, wir schubsen sie weg, wir schlagen sie oder was auch immer wir im Zorn tun. Unser Zorn vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und einen dritten Hinweis finden wir in Epheser 4, Vers 27. Da heißt es, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also das heißt, behalte den Zorn nicht im Herzen. Vergib Menschen und behalte das nicht im Herzen. Das wird dich selber bitter machen, dich selber herunterziehen und wird deine Gefühle, dein Herz letztlich kaputt machen. Ja? Es ist wichtig, loszulassen. Aufgestauter oder ausgelebter Zorn gibt letztlich dem Teufel Raum. Das heißt es da an der Epheserstelle. Gibt dem Teufel keinen Raum. Und schon im Alten Testament wird uns dazu einiges gesagt. Das heißt im Psalm 37 einmal zum Beispiel, lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Und das musste auch ich lernen. Ich habe mich öfter über meine Arbeitskollegen aufgeregt, die aus meiner Sicht nicht so viel gearbeitet haben wie ich, die Zigaretten rauchen, die, wenn die Arbeit, schwere Arbeit kommt, gleich mal 2 Schritte zurückgehen, ja, oder mehr. Und ich bin da, habe mich innerlich aufgeregt, habe gedacht, wie kann man so sein? Ach, jetzt guckt er schon wieder in sein Handy rein, ja. Ah, und macht nichts, ja. Ah, da wird gerade ein Alternativprogramm abgespielt. Ja, ich habe es leider nicht verstanden, sonst könnte ich es vielleicht irgendwie einbauen noch. Aber ist in Ordnung, kein Problem. Da habe ich mich aufgeregt und da habe ich diesen Vers sozusagen auswendig gelernt. Ich habe den dann gelesen im Psalm 37, entrüste dich nicht. Also ich soll mich erst gar nicht darüber entrüsten und aufregen. Ich habe mir das auf meinen Schreibtisch geschrieben, hingelegt, sodass ich jeden Tag da drauf gucke. Ne? Und habe auch versucht, darüber nachzudenken, dass das ein Stück weit in mich reinkommt, sodass ich, wenn ich die Leute sehe, dann mir sagen kann, entrüste dich nicht. Ja? Die gehen mich letztlich, gehen mich die anderen in diesem Sinn nichts an. Ja? Ich bin nicht für sie zuständig, ich bin nicht ihr Vorarbeiter. Ja? Es genügt, wenn ich meine Arbeit mache. Ich muss auch nicht mehr machen, weil die anderen weniger machen. Es genügt, wenn ich persönlich treu bin und meine Arbeit mache. Und ich muss sagen, das hat Entspannung in mein Leben reingebracht. Ich habe gemerkt, hey, boah, ich muss mich gar nicht aufregen. Ich kann meine Arbeit tun und lasse die anderen stehen, so wie sie sind. Ja. Und es geht öfter nicht gerecht zu in unserer Welt. Und wir können auch oft nicht Gerechtigkeit herstellen. Wir können nicht alle Dinge oder Menschen, die wir gern verändern würden, verändern. Ja. Das können wir oft nicht. Und Zorn ist vielleicht ein Hinweis oder ziemlich sicher dann ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt, dass da etwas falsch läuft. Und vielleicht bin ich gefragt, mit jemandem mal zu reden, ja, darüber zu reden, eine Sache anzusprechen. Aber auf jeden Fall bin ich gefragt, dafür zu beten und es Gott anzubefehlen. Und den Zorn nicht festzuhalten. Das ist wichtig, loslassen, vergeben und neu anfangen bzw. weitergehen. Ein zweites Gefühl, das ist die Trauer. Wir sind aufgerufen, auch Gefühle anderer wahrzunehmen und mitzutragen. Die Stelle wurde vorhin schon im Gebet genannt. Freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Das heißt, wir sind aufgerufen, auch auf unsere Geschwister zu schauen und zu sehen, wie geht es denen und mit denen dabei zu sein, soweit es uns möglich ist. Gefühle teilen oder nachempfinden. Echte, liebevolle Gemeinschaft empfindet mit. Ich glaube, wir fühlen uns selber da wohl, wo ein anderer auch auf uns eingeht und sagt, hey, du siehst heute nicht gut aus, ist dir was über die Leber gelaufen? Ja? Kann ich dir helfen oder kann ich was für dich tun? Oder wo man dem anderen sagt, hey, du hast heute ein Grinsen auf dem Gesicht, was ist denn dir passiert? Ja? Was ist denn in deinem Leben? Jesus weinte auch. Er weinte über Jerusalem. Ja. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Trauer will empfunden werden und auch ausgelebt und ausgedrückt werden. Es braucht Zeit, Geduld und Verständnis, Mitgefühl von Geschwistern. Ich darf weinen, auch als Mann. Und Gott ist ein Gott des Trostes und der Hoffnung. Und diesen Trost darf ich in der Beziehung zu ihm auch immer wieder in Anspruch nehmen. Gott selber kann mich trösten und will mich trösten. Und ich darf das im Glauben in Anspruch nehmen. Und zum Schluss möchte ich über was auch die Bibel als wichtigste Emotion bezeichnet, oder Einstellung, es ist beides, über die Liebe sprechen. Könnt ihr euch echte Liebe ohne Herzensbeteiligung vorstellen? Nee, ne? Ist eigentlich nicht vorstellbar. Eine echte Liebe ohne Herzensbeteiligung. Und kann man sich Liebe ohne Gefühle vorstellen? Auch kaum. Was würde die Frau sagen, wenn der Mann zu ihr sagt, ich liebe dich, aber ich fühle nichts. Ja, ich liebe dich so sehr, aber ich fühle nichts. Da wäre irgendwas schief gelaufen. Ja? Da stimmt was nicht. Ja? Und wenn wir zu unserem Vater im Himmel sagen, ich liebe dich, oder es ihm singen, dann sollte das genauso sein. Das sollte auch nicht ohne Gefühle sein. Ja? Was wäre das, wenn wir zu Gott im Himmel sagen, ich liebe dich, aber das hat keinen Einfluss auf mich. Da stimmt etwas nicht. Da stimmt was in unserem Herzen, in unserer Einstellung nicht. Gefühle und Empfindungen der Sehnsucht und der Ehrfurcht vor Gott sind normal, wenn wir Gott nachfolgen. Und ich lese dazu aus Psalm 63 die Verse 2 bis 4. Bekannter Psalm auch. Gibt es auch ein Lied oder wahrscheinlich mehrere Lieder. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele und nach dir schmachtet mein Körper in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. David, es wird in der Einleitung gesagt, dass David gerade in der Wüste Juda war. Also er war auch in so einem Umfeld. Aber ich denke, das gilt auch für unser Herz, dass es wirklich Gottes Zuneigung, Gottes Liebe, Gottes Gegenwart braucht. Ja. So schaue ich im Heiligtum nach dir. Damals das Heiligtum, wo Gott war, an einem ruhigen Ort. David sucht einen ruhigen Ort, um Gott zu begegnen. Um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Wunderbar. Gefühle und Empfindungen im Alten Testament, auch Gott gegenüber. Ja. Und ich lese noch aus Lukas 10, 27, eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und zwar geht es darum, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben, ist da die Frage. Und Jesus sagt ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sprach zu ihm, du hast richtig geantwortet, tu dies und du wirst leben. Also wo Liebe ist, da ist auch Kraft. Wo Liebe ist, da ist ein Herz. Und wo Liebe ist, da ist Verstand. Und wo Liebe ist, da ist auch Gefühl. Gott will ganz geliebt werden. Wir sollen ihn als ganze Menschen lieben. Das heißt im ersten Johannesbrief mal, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir ihn nicht mehr lieben, dann haben wir vielleicht diese Liebe zu uns vergessen oder können das nicht mehr richtig fassen. Und dann ist es gut, Gott neu zu danken dafür und uns zu erinnern, wie Gott uns zu sich gerufen hat, ihm zu danken für seine Vergebung und für seine Treue in den Jahren, in denen wir ihn erlebt haben. Vergiss nicht, was Gott für dich getan hat. Und wo nötig, kehre um von falschen Wegen. Das heißt mal, wir können nicht zwei Herren dienen. Gott will unser ganzes Herz. Und mit Gott ist jederzeit ein Neuanfang möglich. Gott ist noch genau derselbe wie am Tag deiner Bekehrung. Gott ist noch genau derselbe wie bei David. Gott ist derselbe. Mit ihm ist jederzeit Wunder, sind jederzeit Wunder möglich. Heize die Liebe in deinem Lebenshaus neu an. Gott ist es wert. Und das schließt die Liebe zu deinem Nächsten mit ein. Versöhne dich und vergebe, reiche die Hand. Mache den ersten Schritt. Es ist wichtig, dass wir bereit sind, auf andere zuzugehen, zu vergeben und auch zu vergessen, Dinge nicht mehr zu erwähnen. Redet nicht schlecht übereinander, heißt es einmal. Denn wer über einen Bruder schlecht redet oder einen Bruder richtet, der richtet das Gesetz. Einer aber ist Gesetzgeber und Richter. Wer bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Wir sollen das nicht tun, wir sollen vergeben. Und lass Groll und Bitterkeit und Vorwürfe los, damit die Liebe wieder aufblühen kann. Liebe zu Gott ist konkret. Das heißt ja in 1. Johannes 5, Vers 3 auch, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Also Liebe hat auch was mit dem Wort Gottes zu tun. Ich kann schlecht sagen, ich liebe Gott, aber von dem, was er da zu mir sagt, halte ich nicht so viel. Meine Liebe zu Gott ist ganz stark und echt, aber was er sagt, da gebe ich nicht so viel drauf. Das passt nicht zusammen. Ich muss sein Wort schätzen und annehmen als das Wort für mich. Echte Liebe will Gott gefallen. Liebe ist die größte und wichtigste Empfindung. Das sehen wir auch in 1. Korinther 13. Ohne die Liebe ist aus Gottes Sicht alles andere Schall und Rauch. Und die Liebe ist zunächst ein Geschenk Gottes an uns. Das heißt, er hat uns zuerst geliebt. Also Gott fängt mit seiner Liebe bei uns Menschen an. Ja? Und dann geht er weiter. Die Liebe ist ja auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns und wirkt Liebe in uns. Also Gott geht stark in Vorleistung mit seiner Liebe. Aber es ist auch eine Einstellung, ein Streben von uns. In 1. Korinther 14 heißt es, strebt nach der Liebe. Ja. Ich will noch kurz zusammenfassen. Man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Also das heißt, auf zwei Arten falsch mit Gefühlen umgehen. Man kann sie so weit unterdrücken, dass man letztlich nichts mehr spürt, dass man hart wird, dass man ein hartes Herz bekommt. Man kann so lange sie unterdrücken, dass es einem selbst schlecht geht. Achte auf deine Gefühle, Gott hat sie geschaffen. Und man kann auf anderer Seite aber auch sein Leben von Gefühlen abhängig machen. Ich mache nichts, außer es fühlt sich gut an. Ja? Dazu sind wir auch nicht aufgerufen. Die Gefühle sind nicht der Anfang, sind nicht der Bodensatz von unserem Haus, sondern unsere Entscheidung, unser Wille. Ja? Dass wir sagen, ich will Gott nachfolgen, auch wenn es Kosten hat, auch wenn es Gefühle bei mir verursacht, die nicht nur positiv sind. Gott selbst hat Gefühle und er liebt uns ganz. Eine gute Frage ist, zu was wollen mich Gefühle bewegen? Ist es aus Gottes Sicht gut oder schlecht? Kann ich diesen Gefühlen nachgeben? Sind sie vielleicht von Gott in mir bewirkt? Sollen mich zu etwas Gutem führen? Und manche Gefühle von Zorn, Grimm oder Bitterkeit darf ich mit Gottes Hilfe ablegen und überwinden. Und manchmal soll ich mir helfen lassen. Gerade bei der Trauer dürfen andere mit mir trauern. Bei der Freude dürfen sich andere mit mir freuen. Ja? Gefühle gehören unter die Führung von Gottes Geist. Er will mich leiten. Und Gefühle machen mich erst zu einem Menschen nach Gottes Ebenbild. Nimm sie wahr und gehe mit ihnen so um, wie es Gott gefällt. Wir sind auf dem Weg. Hab Geduld und Glauben. Auch mit deinen Gefühlen und mit den Gefühlen deiner Mitgeschwister. Amen.